herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Und ich habe eine Frage. Erinnern Sie sich noch an den Sommer 24? Vielleicht haben Sie abends auf dem Balkon gesessen mit einem guten Buch in den Händen. Vielleicht waren Sie mit Freundinnen und Freunden am See, mit Kindern im Schwimmbad und danach in der Eisdiele. Ein typischer Sommer eben, in dem sich alles leicht anfühlt. Oder? Denn da war noch etwas anderes im Sommer 24. Im Juni die Europawahl mit deutlichen Zugewinnen rechter Parteien, Debatten mit rauerem Ton und gleichzeitig Kriege. Politische Verschiebungen, ein wachsendes Gefühl von Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Und all das blieb eben nicht abstrakt, sondern schob sich hinein in Gespräche, in Freundschaften, in Familien, in den Blick auf dieses Land und aufeinander. Für Navid Kermani markiert der Sommer 24 einen Moment, in dem sich gesellschaftlich etwas verschoben hat. Ein Punkt, an dem sich private Erfahrungen und politische Entwicklungen nicht mehr voneinander trennen lassen, wenn das überhaupt je möglich war. Und aus dieser Verdichtung entstand Sommer 24, ein Roman, ein persönlicher Kommentar, der versucht, all das Widersprüchliche auszuhalten. Und ob das gelingt, darüber spreche ich jetzt mit Navid Kermani. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Kermani, die erste Frage in diesem Podcast ist immer dieselbe. Wie würden Sie denn Ihren Roman Sommer 24 in nur einem Satz beschreiben?
Das ist für einen Autor ja extrem schwierig. Deshalb würde ich Ihnen diese Frage beantworten, einfach mit dem ersten Satz des Romans. Von einigen Begebenheiten der letzten Monate möchte ich berichten.
Damit gehen wir direkt rein in den Text, denn am Anfang steht ja auch der Tod eines Freundes, eines Münchner Galeristen Rudolf. Und damit wird ja auch so ein bisschen die Freundschaft selbst verhandelt, die ja zuvor Risse bekommen hatte, politisch und persönlich. Was hat Sie denn daran interessiert, diese Freundschaft zum Ausgangspunkt des Romans zu machen, gerade auch in ihrer Entfremdung?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil der Vorgang ein anderer ist. Es ist eher so, dass so eine Person plötzlich vor einem steht. Also wie so eine Erscheinung. Oder dass man, das ist nicht so, dass man nicht es ausdenkt, sondern sie ist da und dann gibt es natürlich immer wieder mal, hat man eine Fantasie über eine Figur oder über eine Konstellation, eine Situation und dann geht man denen nach und manchmal geht es auf und manchmal nicht. Und bei dem Rudolf war es so, dass das sofort für mich, ja, da war ein Interesse da, oder das war so, der Spur konnte ich folgen, aber die Entscheidung, warum er da war, das kann ich Ihnen, da müsste ich jetzt mich auf eine Couch wahrscheinlich hinlegen und dann könnte der Psychiater das vielleicht herausfinden.
Das ist interessant, ich höre das häufig von Autorinnen und Autoren, dass sie sagen, irgendwann hat sich die Person einfach oder die Figur einfach mit an den Tisch gesetzt. Das finde ich immer ein sehr schönes Bild. Die ist da und dann kommt man miteinander in den Austausch.
Ja, weil das Interessante ist ja, also da, wo es groß überhaupt werden kann, ist ja, wenn es nicht aus dem Bewusstsein kommt, sondern aus Zufällen, aus dem Unterbewusstsein, aus Träumen, dann wird es ja größer als unser Alltags-Ich. Mhm. Und den Zugang haben wir ja alle. Also jeder weiß, der träumt, dass er in seinen Träumen die unglaublichsten Dinge erlebt. Und das ist eben bei Literatur oder bei Autoren oft genauso, dass wenn ich mir was ausdenken würde, es wäre niemals so verrückt, wie die Wirklichkeit verrückt ist.
Das ist interessant. Es gibt im Buch eine Stelle, die genau auf diese Aussage auch referiert, nämlich dass ja Ihre Aufgabe als Autor ist, oder in dem Punkt ja des Erzählers, zuzuhören und aus diesen Situationen, die man dabei hört, dann vielleicht auch eine Erzählung zu stricken. Ich glaube, Sie sagen da ziemlich genau oder schreiben da ziemlich genau, dass es am Ende des Tages ja darum geht, eben diese unbekannten Situationen herauszufinden, das, was dann vielleicht so ein kleiner Störfaktor ist. Die Figur des Rudolfs, ich würde da gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil Sie haben ja selber gerade auch gesagt, Sie fanden die auch so interessant. Und das merkt man auch beim Lesen sehr stark, weil die immer komplexer wird. Ja, also politisch, religiös, biografisch auch durchaus ein Mensch voller Widersprüche, was häufig bei Menschen ja der Fall ist in der Regel. Hatten Sie eher das Gefühl, Sie möchten ihn verstehen oder wollten Sie eher so eine gewisse Fremdheit, die sich dann ja eingestellt hat, markieren?
Schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass das Bedürfnis, jemanden zu verstehen, eigentlich den Schreibimpuls ausmacht. Also etwas zu verstehen, was man nicht versteht. Und nur ist man am Ende nicht beim Verstehen angelangt, sondern stellt meistens dann nur die eigene Verwirrung genauer dar. Also man versteht sozusagen ungenauer, als man am Anfang nicht verstanden hat. Aber das Nicht-Verstehen ist eigentlich der interessantere Punkt. Also wenn man es verstanden hat, dann ist das gut für eine Analyse, für ein Sachbuch, für eine Monographie. Aber ich schreibe ja auch Reportagen und Sachbücher und so weiter. Aber in den Romanen geht es eigentlich immer darum, mit diesem Nichtverstehen umzugehen und das Nichtverstehen auch nicht zum Verschwinden zu bringen.
Mhm. Das heißt, es war gar nicht unbefriedigend, wenn am Ende dann doch noch ein gewisses Unverständnis da war.
Im Gegenteil, also das ist, das wäre eigentlich schrecklich, wenn man, also jetzt nicht nur bei diesem Buch, sondern generell, wenn man am Ende verstanden hätte, das wäre so, man könnte sich einigen, das wird ja so im Deutschunterricht schrecklicherweise dieser Tage immer wieder sozusagen, da gibt es dann so Erwartungshorizont, was man verstehen soll. Und wenn man 5 Zentimeter daneben liegt, dann ist die Note eben schon meins schlechter. Also diese Art von Lesen ist eigentlich das Gegenteil von Lesen. Also das Lesen ist ein offener Prozess und je weiter man sich eigentlich sogar von der Intention des Autors bewegt, ist es oft besser, weil das Buch entsteht ja, oder wie jede Musik oder jedes Bild, das Buch ist eigentlich erst im Zusammenspiel, in der Kommunikation zwischen dem Leser, der Leserin und dem Buch entsteht es erst. Und das kann der Autor, die Autorin ja niemals genau vorher absehen. Und am schönsten ist eigentlich auch für mich immer, also nicht bei diesem Buch, sondern generell, wenn ich durch Leserinnen, Leser überrascht werde, was sie denn gesehen haben. Weil das zeigt dann, dass es über mein eigenes Bewusstsein, über meine eigene kleine Welt hinausgegangen ist.
Ich frage mich auch, ob meine Perspektive beim Lesen natürlich genau das auch widerspiegelt. Stelle aber auch fest, dass man dieses Unverständnis teilweise ja auch aushalten muss, ja. Also wo man als Leser auf jeden Fall auch damit rechnen muss, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht aufgeklärt werden oder man Antworten auf Fragen bekommt. Dieses Sujet des Aushaltens, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu. Zuvor ist mir aber auch noch aufgefallen, dass Nähe und Distanz in dem Text auch ein übergeordnetes Motiv ist. Also mit Rudolf, dem Freund, aber es gibt auch eine andere Situation mit der Partnerin des Erzählers, die wird mit C-Punkt abgekürzt, die sich am Ende gegen eine Beziehung mit dem Erzähler entscheidet, nachdem sie aber auch etwas sehr Intimes teilt. Was reizt sie an dem Motiv?
Das sind immer ganz, ganz schwierige Fragen. Also wenn es mich nicht reizen würde, hätte ich es ja nicht aufgeschrieben. Aber was genau mich daran reizt, ist vielleicht von außen viel genauer zu bestimmen, als wenn man drinsteckt. Also man selber ist in so, folgt einfach einer Spur, die aber es geht natürlich sehr viel um Verunsicherung. Also dass diese Verunsicherung, die ich ja selbst im Leben habe, dass ich im Privaten als politischer Zeitgenosse mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und das, was, glaube ich, der Punkt war, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, war, und das war mir am Anfang des Buches noch nicht bewusst, wohin das geht, war, also der Erzähler, der muss selbst zum Gegenstand werden. Also er muss selbst in Frage gestellt werden. Er kann nicht die ganze Zeit immer nur so alles beobachten und ist da fein raus, sondern er muss auch unangenehm sein oder er muss etwas haben, was den Leser auch wiederum an ihm, an diesem Erzähler auch befremdlich erscheinen lässt. Also er kann nicht der gute Freund sein, der einen durch all die schrecklichen Dinge des Lebens führt, sondern er muss in gewisser Weise selbst auch ich will nicht sagen schrecklich, aber doch verstörend sein. Und und dann war die C, jetzt haben sie es natürlich schon verraten, was unangenehm ist, aber das spoilert, aber das ist ja auch kein Kriminalroman, insofern ist das natürlich auch völlig okay. Und mir ist dann klar geworden, dass der Punkt wirklich diese C ist, dass die C ihn wirklich, also die Freundin, die am Anfang hier nur so, finde ich, ganz klug daherredet oder noch eingreift, aber eben nicht so ganz klar. Und dass wenn wir schon die Verquickung von Privatem und Politischem haben, dass es letztendlich eigentlich auch genau in die Liebesbeziehung gehen muss.
Was Sie sagen mit, man braucht irgendwie einen Bruch für den Erzähler, man muss den irgendwie auch ein bisschen anzweifeln können. Genau das passiert ja auch im Text, denn auf individueller Ebene erfährt ja auch der Erzähler eine gewisse Zäsur, würde ich sagen. Denn im Text wird er von einer Frau, Julia heißt die, angeklagt. Er habe ihre Missbrauchserfahrung, die sie dem Erzähler anvertraut hat, am Bartresen abends, für eine Erzählung genutzt. Und sie spricht davon sehr drastisch, dadurch zweimal vergewaltigt worden zu sein. Und mit diesem Vorwurf setzt sich der Erzähler ja auch auseinander und kommt dann zu ganz unterschiedlichen Gedanken. Also er stellt einerseits ja ganz vieles in Frage, aber er verteidigt sich auch und versucht es immer wieder zu relativieren in einer gewissen Art und Weise. Das ist ein Aushandlungsprozess, den ich beim Lesen schon auch anstrengend und auch wertvoll fand. Was können aber LeserInnen vielleicht daraus lernen, dass man diesem Erzähler das so zumutet?
Also das, ich kann nicht natürlich den Leserinnen oder Lesern oder wem auch immer ja schlecht vorher sagen, aber interessant ist für mich, dass die Leserinnen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe oder die reagiert haben, jetzt mal im eigenen Bekanntenkreis oder auch Rezensentinnen oder auch Kolleginnen, sehr unterschiedlich darauf reagieren. Und und auch männliche Leser da sehr und also ich merke, dass, soweit ich das in meinem kleinen Bekanntenkreis sagen kann, dass meine Freunde, die das gelesen haben, über die eigentlich sofort bei dem Erzähler waren und dem auch alles so das nachvollziehen konnten, dass der Erzähler sich rechtfertigt und dann, wieso, was hat die denn und wieso regt die sie, das kann man doch nicht als Vergewaltigung bezeichnen, dass er die Erzählung. Und weibliche Leser waren nicht alle, aber doch häufiger sehr irritiert und dachten, du bist doch viel klüger als der. Wieso siehst du denn nicht, dass die Frau ernsthaft verletzt ist? Also, und sind dann natürlich sehr, sehr erleichtert, dass dieser Standpunkt gegen den Erzähler auch innerhalb des Buchs verwandt wird. Also, dass es dann noch auftaucht, dass der Erzähler, der sich so selbstsicher ist oder so ganz klar entschieden ist, ich habe nichts Falsches gemacht oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß, dass der Erzähler selbst am Ende dann ziemlich alleine da steht und ziemlich blöd da steht. Und dann gibt dann so eine gewisse Genugtuung vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber es gibt dann auch, also das kann ich ja deshalb erzählen, weil es bei einer öffentlichen Veranstaltung war, bei der Buchpremiere in Berlin. Da sprach, war unter anderem Eva Menasse auf dem Podium. Und sie konnte das überhaupt nicht verstehen, warum die Julia sich so aufregt. Also weil sie als Autorin, da war sie sozusagen zuerst Autorin, bevor sie Frau war oder Mitfrau war. Und für sie war das völlig klar, Autoren leben davon, dass sie mit den Geschichten umgehen, die sie hören. Und sie sagte, also wenn die Julia es ihm erzählt hat, dann ist diese Erzählung, gehört ihr nicht mehr. Also das Und da habe ich halt gemerkt, man ist ja nicht nur Frau oder Mann oder wie auch immer, oder manche Männer reagieren viel mehr in Anführungsstrichen als Frau oder umgekehrt, sondern zugleich wurde quasi das Frausein hier durch das Autorensein sozusagen konterkariert. Also das sind alles Prozesse, die in einem abgehen. Insofern ist das auch nichts Fixes. Also Frauen lesen das so oder Männer lesen das so. Also ich glaube, dass das etwas ist, was man ja auch unterschiedlich sehen kann. Und dass es dann sowas auslöst, dass Leser auch unterschiedliche Positionen ergreifen oder Partei ergreifen mit diesem oder jenem, das wäre ja im Leben ja auch genauso. Also wenn ein Mann, eine Frau oder zwei Frauen, zwei Partner ihnen von einer Trennung erzählen, dann können sie sicher sein, dass er sich vollkommen widerspricht.
Und das ist genau mein Punkt gewesen. Beim Lesen dachte ich nämlich, ich finde beide Perspektiven erstmal schlüssig und nachvollziehbar. Die Frage ist halt, was ist am Ende moralisch vielleicht vertretbar oder gut? Und das zu bewerten, funktioniert natürlich nur aus der eigenen Rolle heraus, die sich durchaus dann ja auch wandeln kann. Ja. Was war denn so die Publikumsreaktion darauf? Gab es da auch was?
Ich habe jetzt erst noch nicht so viel Lesung gehabt. Die beiden ersten Lesungen waren so viele Leute, da konnte ich gar nicht bekommen. Also je kleiner es ist, desto eher bekommt man das ja mit, auch von der Publikumsreaktion. Aber jetzt zum Beispiel gestern oder vorgestern war das, weiß gar nicht mehr genau, da war ich in so einer kleineren Stadt und konnte das Publikum sozusagen sehen. Und dann wurde mir auch hinterher gespiegelt, dass ist es gerade die Jüngeren im Publikum, das sind jetzt nicht die Mehrzahl leider, sondern sind auch, aber doch ein paar verirren sich dann doch in diese Lesung. Also die kamen dann auch hinterher zum Büchertisch und sagten, dass sie das, dass das natürlich für sie besonders interessant ist, diese oder interessant war, diese Stellen und auch dieses Verhandeln, und sozusagen auch für eine junge Frau kam zu mir und sagte, dass es für sie interessant war, zu erleben, wie ein Mann sich das selbst zurechtlegt. Also welche sozusagen Gedankengänge bei einem Mann sind, und sie eigentlich auch empört war und dann auch froh war, dass im Gespräch, dann hatte die Moderatorin das aufgelöst und sagte, das bleibt jetzt nicht so stehen, diese Position des Mannes. Also ja, ich kann das jetzt nicht, kann das natürlich jetzt nicht sagen, es kommt super an oder kommt schlecht an, aber jedenfalls ist es etwas, wo man, glaube ich, nicht unparteiisch bleibt. Ich weiß nicht, wie ging es Ihnen denn, wenn ich mal zurückfragen darf?
Total gerne. Es hat mich nicht überrascht, die Reaktion hat mich nicht überrascht, und gleichzeitig konnte ich, wenn man rational draufschaut, durchaus auch das Befremden der Erzählfigur nachvollziehen. Ich fand es spannend, dass sehr, sehr häufig dann und auch wiederholt das Argument kam, das macht man halt nun mal als Autor, man hört zu und man verwebt den Stoff, den man dort recherchiert, irgendwie in eine Form. Ich fand diese Rechtfertigungshaltung zu, aber ich habe doch alles sehr verfremdet, ganz spannend, weil im Grunde geht es ja gar nicht darum, so habe ich es gelesen, für die Julia, dass andere sie erkennen, sondern dass sie sich selber erkannt hat an der Stelle, ne? Dass sie selber konfrontiert wurde mit dieser Situation. Und von daher war es für mich in erster Linie interessant zu sehen, dass halt diese Positionen gleichzeitig stattfinden können und dass es widersprüchlich ist. Und das war für mich auch tatsächlich ein Sinnbild für den gesamten Text, weil dieses Widersprüchliche ja immer wieder bemüht wurde. Und trotzdem gibt es ja auch positive Dinge. So kann man ja auch mal agieren. Es gibt ein schönes Beispiel, eins, was den Erzähler, so habe ich es gelesen, selber überrascht hat, nämlich eine Hochzeit. Und zwar eine Hochzeit, die komplett funktioniert hat für alle, die dort waren, für die Gemeinschaft an sich. Und zwar über kulturelle und religiöse und auch soziale Unterschiede hinweg. Und das aber fast in so einer klassischen, fast bürgerlichen Form. Ist das also die Antwort, dass wir wieder mehr in Richtung die Normen gehen, die wir so kennen, die wir erwarten, auch auf solchen gemeinschaftlich erlebten Veranstaltungen?
Also Antworten gibt ja so ein Buch hoffentlich nicht. Also das weiß ich nicht genau, aber es ist jedenfalls so, dass das funktionieren konnte, indem es durch eine Form zusammengehalten wird. Eine Form, auf die sich alle einigen, über die niemand nachdenken musste. Und das hat das sozusagen möglich gemacht, dass diese ganz unterschiedlichen Menschen daran teilnehmen konnten. Und das stellt natürlich auch, dass sozusagen die, wenn man so will, die politische Biografie des Erzählers oder seiner Generation in Frage, die ja auf die Sprengung dieser bürgerlichen Formen da aus waren, der Erzähler selbst, sagt ja auch, er hat damals nicht geheiratet, weil ihm das viel zu spießig vorgekommen war. Mhm. Seine Ehe ist dann auch gescheitert, hing vielleicht damit zusammen. Und der Freund des Erzählers, dieser Olaf, der ist ja auch erstmal strikt gegen diese Hochzeit, weil er eben auch so eher links sozialisiert ist. Und dann stellt er fest, also wenn das so gelaufen wäre, wie er sich das ausgedacht hätte, das wäre undenkbar, dann hätten diese armen Senegalesen überhaupt nichts damit anfangen können. Und klar, das und wir leben ja auch jetzt, um das auch ins Politische zu übersetzen oder ins, also es war ja im Sommer 24, war ja schon einiges los, und was dir auffällt auch an diesen neuen Bewegungen ist oder auch in unserer Zeit ist die absolute Formlosigkeit, also sich alles erlauben, also dass also jede Art von normalem, üblichem Anstand, was wir so denken, das ist normal, das wird ja komplett gesprengt, oder das war, glaube ich, so ein bisschen auch eher unbewusst, als dass ich das so geplant hatte, war dann vielleicht auch der Hintergrund, warum ich zu dieser Feier der Form geraten bin. Und es ist ja auch nicht nur bei den Parteien so, auch bei den Religionen merken wir, dass die Formen jetzt zerfallen und die Leute gar nicht mehr wissen, wie sie beten, was sie machen sollen, wenn jemand stirbt, wenn jemand geboren ist, wie sie, das ist ja etwas, auch ein Thema, das mich doch immer wieder beschäftigt. Und dann kam natürlich, und ich weiß gar nicht genau mehr, ob das jetzt, wer zuerst war, allein dadurch, dass Thomas Mann eine Rolle spielte und dann zugleich aber auch Antonia Thor, also Thomas Mann als derjenige, der wirklich ja diese Form, die bürgerliche Form im Zerbrechen auf eine unglaubliche genaue Weise festhält und auch irgendwie auch, ja auch liebt. Und zugleich zur selben Zeit eben der französische Theatertheoretiker Antonin Artaud, der in seiner letzten Aufführung nur noch brüllt und grunzt und aus lauter Wut auf diese Bürger quasi diese Formen zertrampelt.
Ja.
Und beides hat irgendwie seine Gültigkeit. Und weil Sie sagten, wenn ich das noch hinzufügen darf, der Umstand ist schon wichtig auch, glaube ich.
Ja.
Sie sagten ja, über alle kulturellen, religiösen, sozialen Gräben hinweg. Das stimmt aus meiner Sicht nicht ganz, weil das sind natürlich alles reiche Leute.
Mhm, das stimmt.
Also man kann sich die Toleranz auch in einem bestimmten Milieu erlauben, wo man eben auch den Wohlstand, die Freizügigkeit, all das genießen kann.
Ja.
Diese Art von Hochzeit, diese Art von Form wäre nicht denkbar, wenn das alles arme Schlucker wären. Also wenn das ein Bootsflüchtling gewesen wäre und nicht ein Diplomaten, ein französischer Elite-Absolvent, dann wäre das wahrscheinlich nicht so harmonisch oder so bunt geworden, sondern eben anders. Also insofern ist auch diese Form natürlich abhängig von bestimmten sozialen, politischen Stabilität.
Ich habe ganz, ganz viele Punkte, wo ich ansetzen möchte. Ich versuche das jetzt parallel im Kopf ein bisschen zu strukturieren. Sie haben natürlich vollkommen recht, denn das ist eine Hochzeit, die in Griechenland stattfindet, auf einer griechischen Insel. Und am Ende des Tages ist das ja auch ein Statement, dass dann die Eheleute sagen, wir möchten, dass ihr alle die Reise auf euch nehmt, um uns dort zu begleiten. Das ist ja auch eine Frage von finanziellen Ressourcen, das stimmt. Und trotzdem habe ich mich gefragt, um noch einen Moment kurz dort auszuharren, ob uns vielleicht diese sehr utopischen und positiv besetzten, so eine Hochzeit ist ja erstmal etwas, wo man genau weiß, man feiert, es gibt hier irgendwie einen guten Anlass dafür, ob uns diese Momente fehlen, diese Begegnungsmöglichkeiten, wo man ja durchaus schon auch Menschen an einen Tisch holt, die sich vielleicht nicht kannten, aber Sie haben natürlich recht, die so einem bestimmten Milieu durchaus entsprechen können. Aber wie könnte man das jetzt auf unsere Gesellschaft transferieren? Müssen wir alle mehr feiern? Müssen wir alle mehr uns miteinander begegnen?
Naja, ich spreche hier in Köln und in Köln kann man wirklich nicht genau sagen, dass hier zu wenig gefeiert wird. Also mich nervt das, wenn der Karneval schon den Sommer überschwappt. Also nervt mich, dass viele feiern eher. Insofern, nein, also das kann ich, glaube ich, nicht so kollektiv oder gesellschaftlich sagen. Ich glaube, dass wir Feste, das ist aber jetzt ein privates Lernen, weil ich früher gar nicht so auf Fest aus war. Ich glaube, dass wir die Festtage, das, was es zu betrauern und zu beweinen, aber auch das, was es zu feiern gibt. Also das ist jetzt keine Beobachtung aus dem Roman, sondern mein ganz privater Lebenstipp, wenn Sie so wollen, oder meine was ich gelernt habe, dass ich das einfach ganz lange nicht begriffen habe. Wichtig ist es, auch Dinge fest also zu markieren im Leben und Feste zu feiern und froh zu sein und auch zu vergessen, damit man dann wieder genau hinschauen kann. Also und ich glaube schon, dass wir gesellschaftlich, um auch da wieder die Brücke zu schlagen, dass es natürlich für eine Gesellschaft auch ein Problem ist, wenn kollektive Ereignisse oder Festtage oder etwas, wo das Leben stillsteht, das Sabbat bei den Juden, das ist ja was, das war ja früher nicht so sehr anders als bei den Christen oder bei den Muslimen. Das hat eine ganz große Bedeutung, dass man am siebten Tag ruht. Das kann auch ein Feiern sein, aber dass man Tage, Wochen, Jahre markiert, dass man Rituale hat. Und man kann auch, man muss nicht, es ist wirklich sehr schwierig, an Ritualen festzuhalten, wenn sie leer geworden sind. Also das künstliche Festhalten an Ritualen ist problematisch, aber das Rituallose ist auch problematisch. Und dann kann man schaffen, vielleicht kann man sich neue Rituale schaffen, aber bestimmte Formen, die das Leben strukturieren, die unsere Tage strukturieren, sind schon etwas sehr, sehr Wertvolles, weil wir nicht alles in der Hand haben und diese Formen uns helfen. Spätestens dann, wenn jemand stirbt, merkt man es sofort. Man muss sich ja irgendwo, wenn man nicht, also wofür sind Gebete da? Damit man dann, wenn man nichts mehr sagen kann, dass man einen Text hat, der schön ist, wenn man das aufsagen kann. Oder dass man eine Feier gestalten kann. Das ist, und es gibt da keine Lösung. Wie gesagt, man kann nicht an Ritualen festhalten, wenn sie leer geworden sind, wenn sie nicht mehr zu einem sprechen. Und es gibt auch Trauerfeiern, welcher Art auch immer, die wirklich auch öde geworden sind, weil man nur etwas abspult und das ist gar nicht mit Leben gefüllt. Und zugleich auch gerade durch meine Reisen in andere Länder, andere Kulturen, merke ich halt immer wieder, was für ein Reichtum das ist. Also was für ein, dass Menschen da nicht hingehen, weil sie etwas tun müssen, sondern weil es schön ist, weil Gottesdienste Spaß machen können, weil sie einen Reichtum haben, weil es fantastische Musik oder fantastischer Gesang ist, weil es schöne Räume sind. Und ich glaube, das kann man, wie gesagt, nicht erzwingen, aber man kann den Verlust betrauern oder markieren, wenn es nicht mehr da ist.
Ich finde das höchst interessant, weil Sie damit ja etwas verbinden, was eigentlich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zusammengehört, nämlich eine formelle Struktur, Regeln, an die man sich hält, Dinge, die man nach Protokoll befolgt und gleichzeitig eine große emotionale Nähe. Also wenn Sie sagen, so ein Gottesdienst, der kann auch Spaß machen, das ist ja erstmal eine Erkenntnis. Man geht jeden Sonntag in die Kirche vielleicht und dort setzt man sich der Predigt aus und hört die zu. Und es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen, ob man das jetzt als ich halte das ein, weil wir haben das schon immer gemacht, oder ich kann da wirklich persönlich etwas draus ziehen. Und diese Empfehlung zu mehr Formalität, zu mehr festen Feiertagen, finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken an der Stelle.
Ja, wobei ich noch mich selber einschränken noch hinzufügen, weil ich selber bin über das Wort Spaß so ein bisschen, erschrocken. Ich glaube, Spaß, jeder kann Spaß haben, wann auch immer und wo auch immer. Und wenn der Prediger lustig ist, dann kann man natürlich auch lachen. Aber Spaß trifft es natürlich nicht so genau. Also Spaß, ich meine eher, dass man etwas bereichert wird. Das ist etwas Schönes ist. Das meine ich eher. Und das kann dann im Zweifel auch mal Spaß machen. Aber macht jetzt eine dramatische Beethoven-Symphonie, macht die Spaß? Das ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Und Schönheit meint auch nicht immer was Anmutiges. Also ganz dramatische Momente der Literatur sind nicht schön, aber sie faszinieren uns, bewegen uns. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es eher so etwas, oder es ist Schönheit und Schrecken, also das Mysterium Faszinosum und das Mysterium Tremendum, das zusammenkommt. Also nur Spaß, komme ich wieder auf Köln zurück, da muss ich halt gleich immer wieder an Karneval denken, der natürlich auch erlaubt ist, aber vielleicht nicht das genau trifft, was ich hier meinte.
Ja, vielleicht geht es vielmehr darum, das verstehe ich jetzt vielleicht besser, dass etwas ausgelöst wird, ja, dass man irgendeine Fügung, irgendein Gefühl dazu hat, irgendwas rührt in einem und man versteht es vielleicht auch selber noch nicht so richtig, aber man kann erstmal damit arbeiten und sich dabei ja vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen.
Es gibt im Deutschen das wunderbare Wort außer sich geraten und das ist eigentlich, wenn man das genau nimmt, das kann man im Sinne von Spaß verstehen und kann es aber im Sinne von Erkenntnis dass man
ein Schock,
aber das ist ja ein Wort für Verzückung, für Ekstase. Und das ist ein mystischer Prozess. Also wenn wir außer uns geraten, dann sehen wir uns wie bei einem, es gibt ja diese Nahtoderlebnisse, wo man auf sich schaut. Also das ist ja auch ein außer sich geraten. Also das ist, in allen Religionen kommt das vor, dass auch wenn die Seele von einem genommen wird, dass man außer sich gerät. Also man, die Seele geht, und das ist eigentlich ein Vorgang, den wir bei einem tollen Konzert doch auch jeder von uns auch im Säkularen, im Privaten oder auch in der Liebe, in der Sexualität auch erleben, dass wir außer uns geraten und eigentlich nicht im Rausch sind und dann viel bewusster sind, weil wir die Dinge eben sagen, wir sehen uns von außen und das ist ein Erkenntnisvorgang.
Ist ja auch so eine gewisse Form von die Kontrolle verlieren, aber vielleicht manchmal sogar im besten aller Sinne, ne, mal loszulassen. Weil was wir ja schon feststellen, und das finde ich, sieht man bei Sommer 24 auch sehr stark, dass sehr, sehr viel gleichzeitig passiert. Ne? Also eine zerbrechende Freundschaft und eine funktionierende Hochzeit. Politische Radikalisierung, unsterbende Säuglinge, der Holocaust auch als Thema und gleichzeitig zu all dem auch noch normaler Alltag. Und als Gesellschaft halten wir ja alle diese Gleichzeitigkeiten ständig aus. Und ich habe mich gefragt beim Lesen, ob uns das als Gesellschaft vielleicht stärker macht oder eigentlich eher schwächer.
Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Gleichzeitigkeiten aushalten. Also ich habe eher das Gefühl, dass wir ganz viel verdrängen und nicht mehr sehen. Und jetzt will ich nicht das Lied singen, früher war alles besser. Aber doch, dass an dem Punkt würde ich schon sagen, oder kann man das sogar empirisch nachweisen, dass eine Öffentlichkeit früher viel mehr von der Welt wahrgenommen hat als heute. Also das kann man wirklich empirisch nachweisen, dass das weite Teile der Welt in unserer Wahrnehmung, in den Medien kaum noch vorkommen. Oder wenn sie vorkommen, was weiß ich, bei der Zeit oder in den Zeitungen, dann haben sie sehr geringe Klickzahlen. Also das rechnet sich für eine Zeitung, für ein Medium nicht ökonomisch, sondern es ist eher so ein, man macht das zwar gut, aber es ist nicht das, was die Leute wirklich in der Mehrzahl interessiert. Jedenfalls im Bereich der Medien. Also bei Büchern ist es wiederum anders. Da ticken Leser auch anders. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Lage wären, nicht dem einen Aufmerksamkeitsding dann nachzurennen, gerade das ist aktuell, sondern in der Lage wären, zugleich auch zu sehen, dass im Sudan der fürchterlichste Krieg der Gegenwart tobt. Dass wir, Gaza war ein Riesenthema, aber wo ist die Aufmerksamkeit jetzt? Plötzlich war sie weg. Ja. Also das ist ja nicht nachhaltig, oder das ist auch, das macht mich auch misstrauisch über diese Aufmerksamkeit für dieses oder jenes Thema. Oder auch, wie wirklich nichtige Themen komplett alles verdrängen. Also das ist für mich auch als Autor schrecklich zu wissen, dass ich mit einem irgendeinem Quatsch zu einem dieser Themen, zu Gendern oder irgendwas, sofort unglaubliche Klickzahlen erzielen kann. Aber wenn ich aus dem Sudan komme, sich wirklich kaum jemand dafür interessiert. Mhm. Und das macht mich auch, also das deprimiert mich auch sehr. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen würden, sowohl uns für die Dinge, das gegen unsere eigenen Welt, die natürlich wichtig sind, die uns natürlich betreffen. Was ist in meinem eigenen Alltag, meiner eigenen Stadt, meinem eigenen Leben wichtig, meine eigene, und zugleich auf das zu schauen und das wahrzunehmen, was anderswo ist. Und dass diese Fokussierung auf immer den einen größten Aufreger, ist, glaube ich, das Gegenteil von aushalten.
Als Autor haben Sie im Text tatsächlich auch eine Strategie dafür gefunden, so habe ich es zumindest wahrgenommen, weil der Text einen auch wirklich mit sehr viel konfrontiert. Also mit ganz, ganz vielen Schilderungen, die ja tatsächlich auch wehtun beim Lesen. Es gibt beispielsweise die Schilderung über den Holocaust. Das passiert im Text, nachdem Rudolf, der Freund, gestorben ist, kommen sie mit seiner Schwester ins Gespräch und es wird sehr viel über deren Eltern erzählt, wie die in Konzentrationslagern gelitten haben, wie ihre Zeit danach verlief. Beim Lesen, das war jetzt nichts, was, um auch hier mal wieder den Terminus zu bemühen, Spaß gemacht hat, ne? Aber Dinge, die durchaus erschrecken und die zum Nachdenken anregen. Sie haben sich also schon ja auch als Autor dafür entschieden, negative Gefühle auszulösen. Warum? Als Mahnung, um genau darauf aufmerksam zu machen? Das ist ja eine Entscheidung.
Ja, aber ich glaube, nennen Sie mir das eine tolle Buch der Weltliteratur, das nicht auch negative Gefühle auslöst. Also das ist ja die Aufgabe der Literatur. Also das sonst wäre es ja irgendwas Schöngeistiges oder was Harmloses. Also insofern, also ich glaube, ein Buch zu schreiben, das nicht auch befremdet, das nicht auch ins Dunkle zumindest hineinahnt oder hineinschaut, das wäre einfach auch sehr, sehr langweilig. Also Literatur, die nur unsere Sicht bestätigt von dem, was wir ohnehin glauben, hört auf, Literatur zu sein. Also beziehe ich gar nicht so sehr oder kann ich ja gar nicht als der Autor selbst auf das eigene Buch beziehen, sondern würde ich als Leser immer sagen, die Bücher, die mich interessieren, als Leser, das sind natürlich die, auch die oder vor allem auch die, die ins Dunkle zielen. Also nehmen Sie nur so etwas wie große Beispiele, aber das sind natürlich die Beispiele, die einfach gültig sind. Proust, also was er über die Liebe weiß, das ist nicht schön, das ist unangenehm. Aber das ist ganz privat, also da geht es noch gar nicht um politische Dinge. Aber selbst im Privaten, wenn wir eine Liebesgeschichte erzählen, ist die natürlich erst dann erzählenswert, glaube ich jedenfalls, oder interessant, wenn sie in die Abgründe geht. Und deshalb ist für mich zum Beispiel der größte Liebeserzähler ist Kleist. Und was passiert bei Kleist? Penthesilea, die Geliebte frisst den Geliebten auf. Also so weit kann es gehen. Also es ist Kannibalismus. Und das ist so drastisch, da kommen wir in der heutigen Literatur ja gar nicht mit.
das verstehe ich komplett. Was ich aber natürlich schon interessant finde und was das so ein bisschen abgrenzt, weil da stimme ich Ihnen zu, es gibt auch ein großes Interesse an Thrillern und irgendwelchen Gewaltfantasien, vollkommen verstanden. Aber was Ihr Text ja schon macht, ist, dass der sehr nah ist an der Gegenwart, ja, also an Themen, die mich wirklich jetzt betreffen. Wenn ich den Text lese, kann ich mich ja durchaus fragen und dann sind wir wieder beim Aushalten. Ich kenne mich kaum aus mit dem Sudan, ich muss mich da informieren, wie soll ich das noch schaffen, ne? Und ich glaube, da ist nochmal so eine etwas größere Nähe zu aktuellen politischen Entwicklungen, wenn ich in der Literatur ja manchmal auch einfach so ein bisschen fliehen möchte, mich mit anderen Dingen auseinandersetzen möchte. Und dann hat einen das schon wieder schön zurückgeholt. Das war eine Aufgabe. Ich will gar nicht sagen eine schlechte, aber es war auf jeden Fall etwas, was abends um 10 auf dem Sofa einen dann noch wirklich ein bisschen weiter begleitet hat.
Ich glaube, das hört man, also kann ich ja nur sagen, das ist ja schön, das ist, also man freut sich natürlich, dass es so ist, dass die Leserin in diesem Falle dann noch beschäftigt oder eher nachgeht. Ist so, aber mir ist schon klar, insofern ist es für mich auch ein ungewöhnliches Buch, dass es jetzt so nah an der Gegenwart ist, dass ich so explizit auf also sogar namentlich auf politische Personen eingehe. Und das ist schon auch, ich glaube, der natürliche Impuls bei mir wird auch sein, dass mein nächstes Buch wieder in eine ganz andere Richtung geht. Es war jetzt einfach das Buch, das im Sommer 24 so entstanden ist, dass ich sagen, ja, dass es so hineingespielt hat, kann ich jetzt im Nachhinein nur deuten, weil ich spürte, dass diese Zeitläufe irgendwie eine größere Rolle spielen als in anderen Sommern oder anderen Jahreszeiten, wie auch immer. Das hat sich so ergeben, aber das ist kein Allheilmittel. Also das kann man nicht als Autor auch nicht so oft machen. Also das ist nicht, es ist, würde sich dann auch, glaube ich, verbrauchen, wenn man zu sehr, weil das hat auch damit zu tun, auch mit einem grundsätzlichen Blick auf die Welt. Ich bin zutiefst überzeugt, als Mensch, als Leser, als irgendwie dann doch auch religiöser Mensch, dass hier und jetzt, das ist so klein. Und Literatur ist eigentlich dafür da, oder Kunst oder Religion, uns aus diesem Hier und Jetzt auch immer wieder hinauszutragen. Deshalb, also Sie können das jetzt, Sie sehen das über den Bildschirm, dass hier links und rechts die ganzen Bücher sind.
Ja.
Die Podcast-Hörerinnen und Hörer können das da nicht sehen, aber ich bin hier sozusagen umrahmt von 5000 Jahren. Also jedes einzelne Buch trägt mich aus dem Hier und Jetzt. Und ich hoffe, dass meine Bücher auch dann irgendwann Menschen aus dem Hier und Jetzt tragen. Und insofern ist es auch, glaube ich, ein Risiko oder jedenfalls durchaus problematisch, wenn man so klare Zeitbezüge, weil sie natürlich es schwieriger machen, zu späteren Zeiten aus diesem Hier und Jetzt quasi das dann in Verbindung zu bringen mit ihrer Zeit oder da die Brücke zu. Das ist, also damit muss man jedenfalls umgehen. Und das ist anderen Autoren vor mir ja auch gelungen. Und ich hoffe, dass es hier auch noch irgendwie, also das wäre schrecklich, wenn das Buch nur für den Sommer 24 Bedeutung hätte, sondern es soll in diesem Sinne ja auch eine Zeitlosigkeit haben. Und das ist etwas schwieriger bei dem Buch, das so konkret in der Gegenwart angesiedelt ist.
Aber dass es nur eine kurze Halbwertszeit hat, dieser Eindruck ist bei mir überhaupt nicht entstanden. Ich glaube, dafür gibt der Text auch genug andere Referenzen her, die dann ja ihrerseits wieder in die Vergangenheit schauen. Also Sie sprechen ja beispielsweise über die Rede, die Sie oder beziehungsweise der Erzähler im Bundestag gehalten hat, wie danach eine Begegnung mit Wolfgang Schäuble stattfand. Sie sprechen oder geben dem Erzähler eine gewisse Zuneigung für die Politikerin Petra Kelly. Also ich glaube, da gibt es ja auch genug Ansatzpunkte, wo man dann mal in so Nischenthemen rein lunzen kann als Leser, der dann auch tatsächlich zu so einer Abwechslung führen. Also diese Szenen, die dann beim Lesen tatsächlich ein bisschen schwerer wiegen, werden ja durchaus ausbalanciert. Und noch der zweite Gedanke, es wird spannend sein, das Buch in 10 Jahren mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, was hat sich jetzt eigentlich dann bis heute entwickelt. Von daher treffen wir uns dann vielleicht in 10 Jahren wieder und gucken dann mal, wie der Sommer 34 so wird. Hoffentlich besser. Einen Punkt würde ich gerne noch machen. Wir nähern uns langsam dem Schluss der Folge. Aber neben politischen, neben sozialen Punkten gibt es ja auch immer wieder kulturelle Bezugspunkte. Sie haben eben Thomas Mann und auch Anthony Artaud schon angesprochen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass der Erzähler ja die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse immer in Betrachtung mit Mann und Artaud setzt. Also die kommen immer wieder in dem Text zu Wort, beziehungsweise gibt es Referenzen. Und zwar häufig in Kontexten, in denen die Männer selber auch Krisen erlebt haben. Ich habe mich gefragt, warum es ihnen wichtig war, diese Verbindung von damaliger Krisenwahrnehmung zu heutiger Krisenwahrnehmung herzustellen. Oder hat sich das einfach so entwickelt?
Es hat sich so entwickelt, aber das ist ja ein Verfahren, das in vielen meiner Bücher auftaucht. Ich bin da als Autor jemand, der sehr viel, also jeder Autor, glaube ich, liest sehr viel. Und ein Buch besteht grundsätzlich aus viel mehr Lektüren, als der Leser oft wahrnimmt oder glaubt. Mhm. Also in jedem Buch stecken sehr, sehr viele Bücher. Und ich glaube, kein Autor, der vielleicht für ein erstes Buch, aber ab dem zweiten Buch kann man kein Autor sein, ohne selbst fanatischer Leser zu sein, weil das eigene Wahrnehmen, das eigene Erleben ist überhaupt nie genug. Also das wird eigentlich erst möglich, das eigene Erleben irgendwie mitteilbar zu machen, weil man dieses Archiv, diesen Fundus hat, auf das man es bezieht. Und diese Bücher hier links und rechts, die Sie sehen, Das ist sozusagen ja Teil meines Kopfes. Das ist quasi das, wodurch ich das, was ich jeden Tag erlebe, privat, politisch, was ich wahrnehme, wenn ich Zeitung aufschlage, wenn ich morgens ins Internet schaue, was sind die Nachrichten. Mit diesen Büchern rings um mich herum setze ich das in Beziehung und komme sozusagen aus dem Hier und Jetzt. Also ich setze das, was ich jetzt erlebe im Privaten, im Politischen, automatisch in Beziehung zu dem, was seit 5000 Jahren Menschen erleben. Und im Wesentlichen schreiben ja Menschen auch seit 5000 oder 3000 Jahren jedenfalls mehr oder weniger über das Gleiche. Das heißt, sie haben ähnliche Dinge erlebt und wir lesen ein Buch aus dem 11. Jahrhundert oder im 2. Jahrhundert oder ein Text aus dem Alten Testament und es spricht zu uns, als wäre es für uns geschrieben. Mhm. Bei manchen Texten Hölderlin denke ich wirklich, der meint mich persönlich. Also der spricht zu mir jetzt. Und das ist natürlich jemand, der so weit weg eigentlich ist und dass das möglich ist, das macht ja das Wunder von Literatur aus. Das ist diese Raum und Zeit transzendiert. Und jetzt bei diesem Buch war das so, das hat sich natürlich ergeben, aber weil auch der Rudolf natürlich von seiner Familiengeschichte, Holocaust-Überlebende, und man weiß nicht, wohin diese Zeiten gehen, ist es eine Zeitenwende, geht etwas zu Ende, das liberale Zeitalter, wir wissen es nicht, aber dadurch spielte diese Zeit der 30er, 40er Jahre ja, war sozusagen Referenzzeitraum. Und durch die Rudolf-Geschichte, aber eben auch durch den Thomas Mann, der hineinkam, die Rede, die er schreiben soll, der Erzähler. Und es ergab sich eben, dass Thomas Mann oder diese Art, die Welt zu sehen, noch nicht genug ist. Und dadurch machte sich der Antonin Artaud immer stärker breit in diesem Buch. Und allein, dass man plötzlich dann das liest oder diese Texte von Antonin Artaud hineinkommen oder Thomas Mann, ist das ja auch ein Blick auf die Gegenwart. Oder man sieht plötzlich die Gegenwart mit der Perspektive von vor 80, 90 Jahren.
Insbesondere bei Antonin Artaud spielt ja auch tatsächlich einen Klinikaufenthalt eine Rolle. Dementsprechend gibt es da auch so ganz direkte Referenzen, ja, zu dem aktuellen Text, die Julia, die Frau, die dem Erzähler vorwirft, die Geschichte missbraucht zu haben, ist auch in einer Klinik. Von daher fand ich das immer ganz gut zu lesen, dass es wirklich so ganz direkte Kontaktpunkte gibt zwischen dem Damals und dem Heute. Und ich habe mir durchaus auch mal die Frage gestellt, was hat sich denn eigentlich seitdem verändert? Also gibt es bestimmte Errungenschaften, die wir als Gesellschaft vielleicht dann irgendwie schon erlangt haben. Ich war mir da nicht so sicher. Viele Probleme, da haben Sie recht, spiegeln sich ja dann doch irgendwie im Laufe der Zeit immer wieder.
Also ich finde schon, dass ich vieles, also das sagt der Olaf ja auch, so gegen den Erzähler, dass vieles, also gerade bei jungen Menschen, ich extrem positiv wahrnehme. Also dass bestimmte Kämpfe ausgefochten sind und bestimmte Verhärtungen oder dass man muss es so machen oder so machen. Und ich nehme, auch in dem Buch kommt es ja auch vor, aber also als Privatperson nehme ich wahr, dass bei sehr vielen jungen Menschen eben alles möglich. Also es ist ein sehr viel entspannterer Umgang mit Dingen, die bei uns noch große Aufreger waren. Also ich empfinde das oft so, ich mich eigentlich unterlegen fühle, jungen Menschen gegenüber. Vielleicht haben dann viele andere Probleme, die ich noch nicht sehe, aber natürlich sind sie in einer ganz anderen Zeit und ich möchte auch nicht deren Zukunft vor mir haben, weil da vieles sehr negativ aussieht. also diese Sicherheit, dass einmal alles irgendwie besser wird, ist ja komplett abhanden gekommen. Aber ich finde schon, dass das, ich will jetzt nicht ins Predigerhafte oder das Gutmenschliche hinüber ab, also ich muss den Satz irgendwie so formulieren, dass er nicht zu naiv klingt. Aber ich glaube, Sie wissen schon, was ich meine. Es ist, ja. Also ich gehöre überhaupt nicht zu denen. Also nehmen Sie nur den Vater von Olaf. Mhm. Also so möchte man ja nicht leben. Also so ein Mittagstisch, ja. So ein Abendbrottisch. Und das ist etwas, was ich aus meiner Kindheit bei meinen deutschen Freunden sehr, sehr gut kenne. Diese Art deutsche Ordnung. Und bei allem, was mir uns auch so schrecklich ist mit der Deutschen Bahn und dass alles unpünktlich ist und alles die Innenstädte auch irgendwie vergammeln und all das, was mich auch selber stört in der Kölner Innenstadt, aber diese deutsche Ordnung war auch schrecklich. Ja. Also ich, das ist schön, dass das heute anders ist, dass Menschen, gerade Deutsche, das Deutschsein heute anders verstanden wird als in den 50er Jahren. Und da kann man natürlich über die Verluste, es ist halt so, dass wir als Autoren halt eher zuständig sind dafür, dass wir nach hinten schauen und die Verluste markieren. Wir schauen nicht nach vorne und sehen all das Tolle, was auch kommt, sondern wir sind halt eher oder viele von uns eher Chronisten dessen, was verloren geht. Ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir zugleich als Privatmenschen auch sehen, das ist die Vergangenheit, die wir vielleicht hier und dort, oder ich jedenfalls hier und dort, vielleicht verklären, dass die auch schrecklich war. Also wahrscheinlich ist alles immer schrecklich und man muss halt immer schauen, wie man damit umgeht. Aber jedenfalls gehöre ich bei aller Liebe zu der Welt, die auch Thomas Mann schildert, auch im Verlust, gehöre ich wirklich nicht zu denen, die sagen, ich hätte lieber gelebt. Wann? Ich weiß gar nicht, wann ich hätte lieber leben wollen als heute. Mhm. Aber heute mit all den Kriegen will man auch nicht leben. Also insofern das Dilemma haben wir immer. Ja.
Und jetzt gehen wir einmal direkt rein und hören einen Auszug aus Sommer 24, auch erschienen als Hörbuch im Argon Verlag, gelesen von Jens Harzer.
Von einigen Begebenheiten der letzten Monate möchte ich berichten. Die erste ist der Freitod des Galeristen Rudolf Meyer, der seit einem Sturz Anfang des Jahres ans Bett gefesselt war. Als ich ihn anrief, um gelegentlich einer Veranstaltung in München meinen Besuch anzukündigen, antwortete er im selben halb spöttischen, halb liebenswürdigen Tonfall, in dem er oft sprach, dass das zu spät sei. »Warum?«, fragte ich. »An dem betreffenden Tag sei er bereits tot.« Auch wenn er nähere Angaben vermied und meine Nachfragen auswich, dauerte es nicht lang, bis ich verstand, was er vorhatte. Ob ich sofort kommen dürfe, um ihn noch anzutreffen, fragte ich. Ich könne mich noch heute in den Zug setzen oder morgen früh. Das sei nicht nötig, sagte Rudolf, vorgeblich oder tatsächlich besorgt um Aufwand und Kosten der Reise. Wir könnten uns auch zu einem längeren Telefonat verabreden. Weil ich darauf beharrte, ihn noch einmal zu sehen, einigten wir uns auf den Tag, der sich vor seinem Tod am besten zu meinen Terminen fügte, mehr, weil ihm daran gelegen war, meine Mühen gering zu halten, als dass ich Zeit sparen wollte, indem ich den Abstecher nach München mit einer anderen Veranstaltung in Süddeutschland verband. Als ich eintraf, stellte sich heraus, dass es sein letzter Abend auf Erden war. Die Fügung, wenngleich er das Wort für übertrieben hielt, schließlich läge kein höherer Wille darin, die Fügung oder meinetwegen der Zufall war ihm bewusst gewesen, als wir uns verabredeten. Es störte ihn offenbar nicht, den Abend außer mit seiner Schwester und seinem Schwager auch mit mir zu verbringen, der ich kaum mehr als sein guter Bekannter war. Um meine Anwesenheit ersucht hatte er allerdings auch nicht. Ein anderer Tag wäre ihm genauso recht gewesen, und aus seiner Sicht hätte es ein Telefonat getan, wenngleich er im Laufe des Abends mehrmals seufzte, sich nun doch zu freuen, allein schon wegen der Unterhaltung und Abwechslung, die ich in sein Sterbezimmer gebracht hätte. »So a lieber Bur«, rief er, und »Fesch« nannte er mich außerdem, nur weil ich mit Abstand der Jüngste in der Runde war und von meinem Vortrag noch das weiße Hemd trug. Guten Wein gab's dazu und Leckereien, obschon er nur kostete. Zum Einschlafen wollte er Mozarts kleine G-Moll-Symphonie hören, also nicht die berühmte, sondern die frühe, mit gerade 17 Jahren komponiert. Gern könne ich so lange bleiben. Am nächsten Morgen würde er die Tablette schlucken oder die Injektion in Gang setzen, durch die er aus dem Leben scheiden würde. Ich fragte nicht nach den genauen Umständen, weil der Arzt, dessen Beistand in einen juristischen Graubereich fiel, wohl um Verschwiegenheit gebeten hatte. Kurz sah ich ihn auch, also den Arzt. Er schaute vorbei, um sich nach Rudolfs Befinden zu erkundigen und zu prüfen, ob er an seinem Vorhaben festhielt oder ihm auch nur die geringsten Zweifel gekommen waren. Aber woher denn? Eigentlich wäre Rudolf schon einige Wochen zuvor gestorben, aber seine polnische Putzfrau, die nach dem Sturz zur Haushälterin, Pflegerin und Vertrauten geworden war, hatte es mit ihrem katholischen Glauben nicht vereinbaren können, tatenlos einem Selbstmord zuzusehen. Sie hatte den Arzt beiseite genommen und Zweifel bezeugt, die Rudolf geäußert habe. Der Arzt, den er nach zermürbender Suche endlich für sein Vorhaben gefunden hatte, erklärte daraufhin, er könne keine Sterbehilfe leisten. Bettlägerig, nur mit dem Handy ausgestattet, musste Rudolf von Neuem herumfragen und war so wütend, dass er die Polin nicht nur entließ, sondern sogar enterbte. Ja, ein Teil seines Vermögens, das trotz der Insolvenz vor ein paar Jahren immer noch beträchtlich war, allein schon der Kunstbesitz, wäre an sie gegangen, die sich aufopferungsvoll um ihn gekümmert hatte. Seine Frau, seine geliebte, stets gepriesene Frau, war vor einigen Jahren gestorben. Kinder hatten sie nicht. Auch weil er als frommer, fromm gewesener Mensch die Gewissensnöte der Putzfrau doch verstehen musste, erschien mir Rudolfs Reaktion sehr hart. Sicherlich, ich konnte den Zorn über die Eigenmächtigkeit nachvollziehen, den Eingriff in den Zentralbereich der menschlichen Autonomie, aber dass er, der seinen eigenen jüdischen Glauben bis hin zum Einhalten des Sabbats stets ernst genommen hatte, überhaupt keine Empathie für ihre Not zeigte, ja sich noch am Vorabend seines Todes zu Beleidigungen und Flüchen verstieg, ließ mich an der Gelassenheit zweifeln, die er sonst an den Tag legte. Allein, wer würde in den letzten Stunden, die ein Gegenüber noch zu leben hat, sein Befremden erwähnen oder auch nur durch einen Blick andeuten? Und ehrlich gesagt, befremdete mich seine Gelassenheit noch mehr als die kurze Aufwallung. Ich schreibe das alles auf, während ich aufs Mittelmeer blicke, einen Monat danach. Mein bisher letztes Buch habe ich vor meiner Abfahrt abgeschlossen. Jetzt liegen einige Wochen vor mir, in denen ich entweder bloß lesen oder ein neues Buch beginnen könnte. Das eine ist mir zu wenig, das andere zu früh. Nicht nur in Gaza geht das Sterben weiter, sondern auch in der Ukraine und im Sudan, um aus der Gegenwart nur die drei Kriege anzuführen, die ich aus eigener Anschauung kenne. Dem Westen droht nach dem Erfolg der Nationalisten bei der Europawahl Anfang Juni und dem möglichen Sieg bei den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und den Vereinigten Staaten nicht weniger als das Ende der liberalen Demokratie. In Iran hingegen, wo meine Gedanken mindestens so häufig sind, lässt die Zukunft, die bei den Protesten vor anderthalb Jahren bereits greifbar schien, weiter auf sich warten. Dies nur in Stichpunkten die Weltlage, in der ich einige private Erlebnisse der letzten Zeit festhalten möchte, allzu private vielleicht, oder steht das eine mit dem anderen im Zusammenhang? Ja, bestimmt, schon weil das Private mit dem Politischen immer zusammenhängt und im Leben und Sterben eines Juden in Deutschland erst recht. Ich weiß nur nicht, wie. Als ich das Wohnzimmer betrat, in dessen Mitte das Krankenbett stand, war die Welt von einem auf den anderen Schritt wie ausgeblendet. Sie zählte nichts mehr. Nicht mehr die Geiseln, nicht mehr das Gendern, nichts von den gesellschaftlichen Themen, zu denen sich Rudolf oft polemisch geäußert hatte, erschreckend polemisch mitunter. Dabei hatte er immer wieder darauf verwiesen, in der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre politisch sozialisiert worden zu sein und hielt sich selber nach wie vor für einen entschiedenen Linken, nicht für einen Rechten, als der er unter meinen Münchner Bekannten zuletzt galt. Entfremdet hatte er sich von den Genossen spätestens nach dem Anschlag während der Olympischen Spiele in seiner eigenen Stadt, als der Antisemitismus innerhalb der Bewegung nicht mehr zu ignorieren war. Für ihn begann ein langer Weg, kein Rückweg, denn er war nicht mit dem Glauben aufgewachsen, ein langer Weg zum Judentum, in dessen Praxis er sich zunehmend einfand, bis er schließlich auch Ämter innerhalb der Münchner Gemeinde übernahm. Dass die Koordinaten politischer Zuschreibung sich verschieben oder durcheinander geraten, gehört ebenfalls zu der Lage, in der ich zu schreiben begonnen habe, und könnte später einmal als Symptom jener zunächst schleichenden, zunehmend jedoch eruptiven Auflösung des liberalen Gesellschaftssystems verstanden werden, die nach meinem Eindruck in den Jahren nach dem Mauerfall begann, also just im Triumph über den Kommunismus.
Sie hörten einen Auszug aus Sommer 24, geschrieben von Navid Kermani, erschienen bei Hansa. Das Buch und auch das Hörbuch ist ab sofort im Buchhandel und natürlich auch online erhältlich. Herr Kermani, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und die Aufmerksamkeit.
Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, dem Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben, und bis zum nächsten Mal.